Cases, powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 26 von Game Faces, powered by Blue, eurem hoffentlich mittlerweile neuen Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Ja, Folge 26, halbes Jahr dann bei wöchentlichem Output irgendwie geschafft. Vielleicht muss ich mich auch gar nicht mehr vorstellen, sondern kann direkt rübergehen zu unserem Gast. Matthias Steinwachs heißt er, Jahrgang 1960 ist er, hat eine ganze Menge studiert oder zumindest angefangen, Publizistik, Musikwissenschaft, Sport und Musik auf Lehramt, war als freier Autor und Reporter beim ARD und man kennt ihn eventuell auch als den Gamecheck-Guru, denn nicht nur den Podcast betreibt er da, sondern auch für den MDR Sputnik hat er da schon seit Jahren Games getestet. Und wie das so lief über die Jahre, darüber quatsche ich logischerweise mit ihm am besten. Und damit hallo, Matthias.
Hallo Max.
Hat jetzt keiner mitbekommen, wie rucklig dieser Anmut war, außer dir, aber du kannst ja einfach so tun, als hätte ich das professionell in einem Abwasch gemacht und dann weiß ich.
Das war wunderbar, ja.
Dass hier eventuell geschnitten wurde oder auch nicht, ihr werdet es nie herausfinden.
Und der Rest versendet sich, wie es früher beim SFB immer hieß. Das versendet sich, macht der King Kopf.
Siehste, wenn du das sagst, ja, man kann ja wirklich sagen, als alter Hase, dann können wir, ja, dann
mehr alt als Hase, aber stimmt.
Ja, wer weiß, ist alles im Radio weiß niemand, ob du ein Hase bist oder nicht.
Ist das ist der Vorteil beim Radio. Du konntest rumlaufen wie Schlunz. Ich meine, mittlerweile geht das ja gar nicht mehr, weil die überall Kameras in Studios haben. Aber damals konntest du ja wirklich rumlaufen, wie du wolltest und in den Pausen die Füße hochlegen. Ist ja ganz egal, wie du aussiehst.
Gibt ja auch das hartnäckige Gerücht, dass sämtliche YouTuber und Streamer und Streamerinnen eigentlich auch gar keine Hosen haben. Manche zum Teil nicht mal Unterleibe. Ja? Die existieren einfach alle ab Hüfte aufwärts. Und alles andere ist CGI und Fake. Aber wie gesagt, heutzutage gerade mit Deepfakes, du kannst eh keinem mehr trauen. Wer weiß, ob ich überhaupt noch ich bin und hier nach einem halben Jahr noch der gleiche Moderator wie am Anfang dieses Podcasts. Rätsel über Rätsel. Aber wir gehen mal zu was nicht ganz so rätselhaft ist. Deine Vergangenheit. Und jetzt kommt so voll der mystische Sound irgendwie. Matthias Steinwachs. Du hast eine ganze Menge gemacht. Du hast auch Musik für Videospiele schon gemacht. Das habe ich hier nebenbei mal so easy locker auf den Tisch fallen lassen. Das heißt, wir können über eine ganze Menge reden. Wir können sowohl über Musik reden, als auch über Spieletester. Mhm. Lass uns doch erstmal vielleicht mit der Musik anfangen, weil das ist was glaube ich, bei dir ein bisschen, ja, wenn man sich jetzt deinen Lebenslauf anguckt, ein bisschen verständlicher ist, weil du ja zum Beispiel schon Klavier spielst, seit du 7 Jahre alt bist.
Bin ich zu gezwungen worden?
Kenne ich, ging mir auch so. Ich habe es einfach abgebrochen und habe dann 4 Jahre später nochmal mit Gitarre angefangen.
Nee, zum Glück habe ich es nicht abgebrochen. Das bin ich meinen Eltern auch dankbar, dass sie mich dann mit Stacheldraht ans Klavier gefesselt haben.
Bei mir gab es immer nur die Regel, dass man sich vorstellen muss, dass man unter den Händen einen Ballon hat und darunter wäre Stacheldraht oder irgendwelche Nadeln, um halt diese elegante Handhaltung zu haben und nicht wie so ein nasser Sack da am Klavier zu hängen und von unten irgendwie wie so ein Besowski, der unterm Klavier hängt, so ein paar Noten zu spielen. Aber ja, also du wurdest gezwungen, hast dann aber glücklicherweise weitergemacht und bist dann direkt quasi Videospielmusiker geworden oder wie ist es dazu gekommen?
Nee, war eigentlich wie alles im Leben, die guten Sachen passieren immer zufällig und in die Videospielmusik bin ich wirklich rein zufällig reingerutscht. Ich hatte einen Amiga gehabt, habe darauf immer ein bisschen Musik gemacht. Da habe ich schon in Berlin gewohnt und irgendein Kumpel von mir ist mal zur Messe gefahren nach Hannover. Hannover, ja, wie hieß die eigentlich nochmal in Hannover? Das war die Computermesse in Hannover auf jeden Fall. Er war auf jeden Fall da. Die heißt halt so, ja, genau. Und dann Cebit, das war's. Das habe ich gesucht, schon so lange her.
Da hätte sogar ich drauf kommen können, ne?
Ja. Und der kam dann mit irgendjemandem ins Gespräch mit Holger Gehrmann von Reline. Und der sagte, irgendwie, die sucht Musiker und sagt, ich habe einen zu Hause, einen Kumpel, der macht Musik am Amiga und so bin ich da reingeraten. Dann rief der Holger mich an und sagte, mach doch mal Musik für uns und da habe ich was gemacht. Das war ein Spiel, das muss ich das jetzt so nennen. Ich verleugne eigentlich mal lieber meine Täterschaft an dem Ding. Window Wizard hieß das.
Wenn du es nicht gesagt hättest, hätte ich es gesagt, weil ich gucke im Skript schon genau auf diesen Namen.
ich wollte dir zuvorkommen. Eins der vielen Spiele, die ich heute, na gut, ich habe sie fast alle nicht gespielt, aber da möchte ich nicht drauf angesprochen werden. Aber es war mein Einstieg und so ging die Sache dann los mit Window Wizard. 1990 war das, glaube ich, ja.
Jetzt hast du gesagt, du hast die Spiele nicht gespielt, aber du spielst ja lustigerweise trotzdem eine ganze Menge anderer Spiele, weil wie ich dich auch damals über meinen Vater kennengelernt habe, war so, ja, das ist der Matthias Steinwachs, das ist der Gamecheck-Guru, ja, der spielt alles, der kann alles irgendwie und macht halt auch unter anderem, wie gesagt, für den MDR Sputnik hast du ja Games getestet. Wie bist du denn da hingekommen? Wie kommt man denn dazu, Spieletester zu werden?
Auch Zufall. Ich habe damals in Berlin, hatte ich ja studiert, das war mein zweites Studium. Das erste war ja Lehramt, diese Geschichte. Das zweite war jetzt in Berlin, da hatte ich Musikwissenschaften, Publizistik und Italienisch studiert. Und habe nebenher noch in der Schule...
Ist davon irgendwas hängen geblieben?
Vom Italienischen?
Hm?
Ja, ich verstehe es noch ganz gut. Mit dem Sprechen hapert es inzwischen, also so ein paar Sachen kriege ich auch raus. Und ich habe einen italienischen Bekannten, der sagt immer, dein Italienisch klingt besser als meins, aber das ist natürlich nur geschmeichelt. Aber ich kriege noch einiges mit, ja, ist was hängen geblieben. Aber wenn ich überlege, ich habe damals in der Italienischprüfung, habe ich eine halbe Stunde lang fließend auf Italienisch über die späten Filme von Pasolini geredet. Ich glaube, ich wollte heute kein Wort mehr verstehen, was ich damals erzählt habe. Also man vergisst auch wieder viel. Aber was ich sagen wollte, ist, ich habe also nebenher studiert, also und hauptsächlich gearbeitet. Und unter anderem bin ich dann auch beim SFB reingerutscht über eine Klavierschülerin. Ich habe auch noch Klavierunterricht gegeben und die Nachbarin war beim SFB und die sagte, du hast da was mit Computern zu tun und wir suchen noch jemanden fürs Schallarchiv, der die Platten eingibt. Willst du das nicht auch noch machen? Bin ich reingeraten in die Sache und dann später vom Schallarchiv in die Produktion gekommen. Man rutscht halt so durch und man kommt rum und wird gefragt, was willst du nicht mal bei uns anfangen? Dann war ich dann Produktionsleiter und Aufnahmeleitung und Regie in den laufenden aktuellen Sendungen gewesen. Und irgendjemand sagte dann mal, ey, du kennst dich doch mit Computern aus, wir müssen mal was über Spiele machen, du machst das ab jetzt. Ich hatte vorher noch nie einen Beitrag gemacht. Ich wusste gar nicht, wie das ging und dann hieß es einfach, du machst das jetzt einfach mal. Und dann habe ich jede Woche für den SFB erstmal meine Beiträge gemacht. Und der erste lief tatsächlich am 14.02.1993. Das heißt, es jährt sich bald zum 28. Mal, dass ich da meinen ersten Spieltest gemacht.
Wenn die Folge rausgekommen ist, ist es sogar schon soweit. Dementsprechend herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Ah.
Oder so.
Okay, dann hatte ich immer wieder Jubiläum. Und ich habe das Band tatsächlich noch hier liegen. Zum Glück ist es wirklich ein Band. Das heißt zum Glück, weil ich kann es heute nicht mehr hören. Ich habe keine technische Möglichkeit mehr, das Ding zu hören. Das war noch so richtig auf Senkel gelaufen. Aber ich würde mich, glaube ich, schämen, wenn ich das heute höre. Und das Ding war 4 Minuten lang. Kannst du dir das vorstellen? In SFB 2, also wenn du heute irgendein Radioprogramm einen 4 Minuten Beitrag über Spiele zu bringen, die würden dich erschießen. Nach 1:30 ist Feierabend. Das waren noch goldene Zeiten.
Weißt du noch, was das für ein Spiel war?
Ich habe das Band ja hier liegen, da steht drauf Flugsimulation. Ich weiß gar nicht, was ich da erzählt habe. Es ging um Flugsimulation am 14. Februar. Vielleicht war es ja
neue Flugsimulation. Auf jeden Fall ein gutes Thema für einen Valentinstag.
Ja. Und dann habe ich das ab und zu da gemacht, später jede Woche und bin dann auch bemustert worden und bin dann auch irgendwann weg aus Berlin, weil andere Geschichte, Berlin gefiel mir nicht mehr so. Und dann musste ich mir überlegen, Gamechecks, wo kriege ich die jetzt unter? Und habe einfach mal ein NDR angeschrieben und die haben auch geantwortet und haben gesagt, ja, wir suchen gerade jemanden, mach doch mal für uns. Das war, wann habe ich denn beim NDR, ich glaube bei 95 habe ich, glaube ich, bei Sputnik angefangen, bis 2018 habe ich da die Gamechecks gemacht. Jede Woche.
Jetzt musste ich gerade überlegen, 2018 und dachte so, ja, so von 95 bis und dann ein paar Jährchen, aber 95 bis 2018 sind 23 Jahre.
Ja.
Das ist mir jetzt gerade mal so bewusst geworden. Da können wir auf jeden Fall viel drüber reden, glaube ich.
Ich habe ja nicht nur für Sputnik dann die Gamechecks gemacht. Es hat Zeiten gegeben, da habe ich für 4 Sender gleichzeitig die Dinger gemacht. Das war auch eine Zeit, da waren Spiele noch gar nicht so angesagt. Ne? Das war wirklich eine überschaubare Gruppe von Menschen, die sich mit Spielen auskannte und gleichzeitig im Radio aktiv war. Und deswegen wurde es dann automatisch angefragt von anderen Sendern, die gesagt haben, willst du es nicht auch für uns machen? Das heißt, ich habe dann noch gleichzeitig zwischendurch für 1 Live gearbeitet hier im Rheinland, also WDR 1 Live, für WDR 2, WDR 5, für HRXXL, was später dann HRUFM hieß, habe ich auch 7 Jahre gearbeitet. SWR, das Ding, habe ich 10 Jahre gearbeitet. Für MDR Jump habe ich 15 Jahre, glaube ich, gearbeitet. Also das war eine Menge Sender, eine Menge Gamechecks. Einige tausend werden es gewesen sein.
Hast du dann die gleichen Spiele behandelt, aber andere Zusammenschnitte gemacht? Oder hast du zum Teil auch einfach das gleiche Zeug an die verschiedenen Funkhäuser, wollte ich gerade sagen, rausgeschickt?
Nee, konntest du ja auch gar nicht machen. Die hatten ja alle ganz andere Formate. Nee, die einen hatten dann wieder so ein Talk-Format, dann hast du mit dem Moderator gequatscht. Die anderen brauchten das als gebauten Beitrag und so. Die hatten ganz unterschiedliche Ansprechversionen von den Hörern. Also du konntest für WDR 2 wurden die Hörer gesiezt und bei 1 Live natürlich nicht. Und das heißt, du musstest dann schon, ich habe zwar immer oft dasselbe Spiel in der Woche gemacht, aber in 4, 5 verschiedenen Versionen.
Wenn du das jetzt so lange machst, also hier 15 Jahre da, 20 Jahre beim MDR Sputnik, haben wir gerade eben rausgerechnet, ja, schlau wie wir sind, 23 Jahre, wird sich ja einiges verändert haben. Nicht nur Spiele an sich, die sich, glaube ich, in 23 Jahren ganz schön verändert haben, sondern auch natürlich die Kriterien, oder? Hast du jetzt komplett andere Kriterien, zum Beispiel, wie du ein Spiel testest, als damals?
Nee, die Kriterien haben sich eigentlich gar nicht mal so geändert. Ich meine, es gibt bei jedem Sender alle 5 Jahre eine Programmreform, wo dann das Radio komplett neu erfunden wird. Und wenn du lang genug dabei bist, dann denkst du auch, Mensch Leute, das habe ich alles schon 10-mal erlebt bei anderen Sendern. So neu ist das alles gar nicht. Aber die Ansprüche sind eigentlich dieselben geblieben. Nur die Formate haben sich geändert und auch die Beitragslängen. Also am Anfang konntest du wirklich 4-5 Minuten quatschen und heute ist es eine Minute, anderthalb. Also bei, ich mache jetzt noch für SWR 3, mache ich seit 12 Jahren. Da bin ich jetzt auch noch aktiv und da habe ich so maximal 2,30. Aber die Ansprüche sind eigentlich immer noch dieselben geblieben. Du musst einfach, der Witz beim Radio ist, du musst davon ausgehen, die Leute haben ja keine Bilder vom Kopf und du hast auch niemanden davor sitzen, der jetzt unbedingt ein Gamer sein muss. Du hast gerade zum Beispiel SWR 3, auch die Mutti, die gerade draußen das Treppenhaus putzt und den Vater, der irgendwie mit Spielen gar nichts am Hut hat und die Leute musst du auch erreichen und insofern musst du halt die Leute über interessante Geschichten aus dem Spiel erreichen. Also du erzählst eine kleine Geschichte, versuchst das ein bisschen anschaulich zu machen und einen Bezug zu deren Alltag herzustellen und dann erreichst du die Leute auch. Also ist ein bisschen anders als in den Special Interest Magazinen.
Also aber was sind denn so Kriterien, nach denen du quasi, also A, suchst du die Spiele selber aus, über die du reden willst? Weißt du so, mit dem Beitrag könnte ich Spiele jetzt breiter, also eben auch an Leute rantragen, die damit vielleicht nicht so viel zu tun haben? Oder nimmst du schon bewusst Spiele, wo du sagst, na, das ist schon was, das kennen die Leute vielleicht sogar schon, wenn man jetzt, weiß ich nicht, sagen wir mal, ein Pokémon kennt eigentlich jeder. Also man muss Pokémon nicht gespielt haben, um zumindest wissen, was ein Pikachu ist. Oder auch ein FIFA oder so oder ein Call of Duty hat man schon mal irgendwo gehört. Wie suchst du dir die Spiele aus? Machst du dann einfach die gerade aktuell sind? Machst du die gerade wichtig sind? Nimmst du deine persönlichen Favorites mit rein? Oder hast du eine Vorgabe von den Sendern, welche Spiele unbedingt behandelt werden müssen?
Also ich habe ja lange Zeit meinen festen Sendeplatz gehabt. Nehmen wir mal jetzt mal wieder SWR 3, da habe ich jede Woche was gemacht. Inzwischen mache ich es nicht mehr jede Woche. Das heißt, ich kann es ein bisschen besser aufstellen, die ganze Geschichte. Und dann nehme ich auch nur noch die großen Spiele raus. Zum Beispiel, wenn jetzt Cyberpunk kommt, wo alle drüber berichten, dann nehme ich auch Cyberpunk mit auf die Sendung. Aber wir suchen auch immer Spiele aus, die einen Bezug haben. Also dass die Leute sagen, die Stimme kenne ich, da ist ein Schauspieler bei, den ich kenne, den ich schon gesehen habe. Das darf jetzt nicht zu speziell sein und ich versuche auch immer zu vermeiden, dass sie dann jetzt zu ballerlastig werden und zu blutig, weil das kommt im Öffentlich-Rechtlichen auch nicht so gut. Ne? Das kann ich dann auch verstehen, wenn die Leute sagen, mein Kind hat zugehört und das ist nicht gut, wenn du davon gesprochen hast, dass du irgendwelchen Zombies die Köpfe weggeballert hast. Das kannst du dann auch nicht bringen. Insofern musst du auch schon immer so eine etwas seichtere Schiene fahren.
Kannst dich ja notfalls mit der USK absprechen und gucken, direkt aus deren Listen einfach alles nehmen, was passt. Kurzer Hinweis da übrigens, wenn ihr nicht zum Spiele testen wollt, sondern zum Spiele testen, also wirklich zum Testen, was die Spiele denn so technisch drauf haben und wie sie für die Konsumergesellschaft gebaut wurden, dann hört euch doch gerne auch unsere USK-Folge an mit Marek, dem ersten richtigen Spieletester damals. Es ist so lustig, weil es ist irgendwie so diese zwei Arten, denke ich gerade die ganze Zeit drüber, so diese beiden Arten von Spieletester, weil ich lese natürlich in meinem Skript die ganze Zeit Spieletester, 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 aber du bist ja nicht Spieletester im Sinne, dass du guckst, wie, weiß ich nicht, wird dieses Spiel die Gesellschaft verändern oder was ist, wenn klein Timmy oder klein Annette dieses Spiel spielen, schlafen die dann nachts nicht mehr und pinkeln sich konstant ein, weil sie eben gesehen haben, wie irgendwem der Kopf weggeballert wurde, sondern du testest ja Spiele eben auf die Unterhaltungsart, mehr oder weniger, oder? Also du guckst, wie ist der Unterhaltungswert bei so einem Spiel?
Ja, also zum einen, wie ist die Story, wie ist die Unterhaltung? Dann auch sage ich natürlich auch ein, zwei Sätze zu Grafik und Sound und so. Ein bisschen Technik muss auch dabei sein. Aber es kommt auch oft, gerade bei spezielleren Themen, wie zum Beispiel, wir hatten mal ein Special gehabt über Spiele gegen Rechts oder so, oder sonst irgendwas, dass auch die gesellschaftliche Relevanz da mit reinkommt. Und dass ich auch mal versuche, Spiele auszusuchen, die gerade einen Bezug zur aktuellen Tagesgeschehen haben. Bei der US-Wahl kannst du dann irgendwelche Politikspielchen raussuchen oder sonst irgendwas. Also das kommt auch alles mit da rein, aber das ist jetzt nicht so, du kannst jetzt nicht stundenlang drüber erzählen, ja, beim letzten Teil war das so und so und hier hast du jetzt eine höhere Auflösung und der kann jetzt plötzlich die Türen aufmachen, ohne dass du jetzt dich nochmal umdrehen musst. Interessiert keinen, das ist alles viel zu speziell. Und du hast auch nicht so viel Zeit. Ich meine, 2,30 mit O-Tönen, da kannst du vielleicht 20 Sätze sagen, dann ist das Thema aber auch durch.
Was hast du dann für O-Töne? Hast du dann andere Leute, die gespielt haben oder hast du irgendwie
aus dem Spiel.
Entwicklerin?
Nee, aus dem Spiel. Ach,
solche, okay.
Ich spiele das Spiel ja auch und nehme dazu mir auch die Töne auf und baue die dann ein, um eine Geschichte zu bauen. Ne? Das geht natürlich mit Adventure oder sowas ganz toll. Solche Sachen wie Deponia oder sowas ähnliches, wo wirklich witzige Stimmen dabei sind und gute Sprüche. Da kannst du auch mal so einen Gamecheck machen, der mit 15 O-Tönen ist, wo du zwischendurch immer nur einen Satz sagst und lässt die O-Töne die Geschichte erzählen darüber, was ja unterhaltsam ist. Und da gibt's wieder andere Spiele, die dann auf Englisch sind oder so, dann baue ich mir einfach 2-3 Töne ein, die kurz sind, dass die Leute die auch verstehen. Aber ohne Töne geht's ja gar nicht.
Also wird bei einem Forza dann wahrscheinlich eher schwerer, wenn du sagst, ja, das ist das neue Forza. Und dann erstmal so 20 Sekunden lang Motorengeräusche.
Ja, das
und
geht
alle,
gar nicht.
Alle schalten ab.
Ja, ja, eben. Das ist die Gefahr beim Radio, ne? Du darfst die Leute nicht verlieren. Und das ist ja auch nun auch so, beim Radio gibt's ja immer den Aircheck, so heißt die Geschichte. Da sitzen dann die Oberen zusammen und hören sich eine ganze Sendung an und auch deine Beiträge. Und wenn die merken, das ist nichts und da läufst du Gefahr, die Hörer zu verlieren, dann bist du sofort vom Sender runter. Insofern musst du da schon so ein bisschen Mühe geben, da gerade am Anfang die Leute zu fesseln mit irgendwelchen tollen O-Tönen oder einem großen Einstieg oder einer tollen Anmoderation, die schon mal neugierig zu machen, damit die auch dabei bleiben. Und die bis zum Schluss auch nicht zu verlieren, dass die sagen, nee, das wird mir jetzt zu langweilig, ich schalte mal um. Dann sind sie weg und kommen nicht wieder. Und dann bist du der Dumme.
Wäre also da in deinem Sinne wahrscheinlich sogar wichtiger, immer einen Cold Opener zu haben. Also für die, die es nicht wissen, Cold Opener ist meistens, haben wir gar nicht beim Podcast. Wir gehen einfach davon aus, dass die Leute eh mal bis zum Ende hören und das auch hoffentlich machen. Cold Opener, du nimmst den, weiß ich nicht, spannendsten Teil des Podcasts, schneidest den an den Anfang des Podcasts oder der Folge oder des Berichts und cuttest den dann ab, wenn es richtig spannend wird, damit man eben wissen will, oh, was war denn das jetzt? Das kommt in der Folge vor und dann, gut, bei dir, die anderthalb Minuten kann man auch so, glaube ich, noch aushalten, aber je länger das Format wird, umso mehr muss man die Leute wahrscheinlich eben schon am Anfang fesseln. Oder wenn man eben weiß bei dir, man kriegt halt innerhalb von anderthalb bis zweieinhalb Minuten alles, was man wissen muss für dieses Spiel, um zumindest so ein Grundinteresse zu haben. Und wer dann, und das gibt's ja auch, wahrscheinlich noch Interesse hat, wirklich genau zu wissen, wie viele Teraflops da jetzt pro Pixel explodieren, ja, der kann ja dann auch einen 3-Seiten-Bericht in der GameStar lesen oder sich ein 40-Minuten-YouTube-Video angucken, wo jemand quasi gedata-mined alles rausgefunden hat.
Und du hast ja den Vorteil bei deinem Podcast, den hören auch wirklich nur die Leute, die sich auch dafür interessieren. Also größtenteils nehme ich mal einfach an, dass die auch gezielt einschalten, weil die das Thema interessiert. Aber beim Radio hast du eben 80% oder 90% der Leute, die Spiele eigentlich doof finden oder nichts damit zu tun haben. Und die musst du trotzdem irgendwie bei der Stange halten. Und das ist dann das Kunststück an der Sache.
Ist wahrscheinlich auch der Unterschied zwischen einem On-Demand-Produkt wie eben einem Podcast. Ich meine, gut, deine Beiträge werden wahrscheinlich auch On-Demand noch irgendwie in der Mediathek zu hören sein.
Ja.
Aber Radio ist ja nach wie vor eins der wenigen Mittel, die noch live konsumiert werden. Ja, und das ist klar, dass du natürlich dann, wenn der Beitrag irgendwie zwischen den 5 besten Songs der 90er und den Nachrichten kommt oder so ähnlich, dass du dann natürlich gucken musst, okay, es gibt bestimmt die Leute, die wissen, um Punkt 16.10 Uhr erzählt der Steinwachs wieder was über Spiele. Mal gucken, was heute kommt. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die zum ersten Mal genau zu dem Zeitpunkt das Radio noch anhaben und sich dann fragen, was ist denn das jetzt hier? Videospiele? Ja. Kenny, ist das nicht das mit dem Schießen?
Ja,
der quasi dagegen ankämpfte.
Da hast du auch viel mit Vorurteilen zu tun, ne?
Ist das noch so, weil Radio so ein altes Medium ist und dann vielleicht auch eher konservative Zuhörer, Zuhörerinnen hat und man da wirklich, also kriegst du Feedback von Zuhörern und Zuhörerinnen oder?
Ja, ab und zu gibt's auch Feedback. Dann leitet mir dann der Moderator weiter, wenn mal wieder jemand ans Studio geschrieben hat und man kriegt auch mal Schimpfe, wenn man sich vertan hat, stimmt doch so gar nicht und das war doch ein ganz anderes Jahr oder der Held hieß doch ganz anders oder sonst irgendwas. Aber ich meine, du kennst das ja, die Leute, die zufrieden sind, die sagen auch nicht viel dazu und gerade beim Radio, das rauscht ja an dir vorbei und da rennt keiner jetzt zum Telefon oder zum Computer und schreibt dann mal, das fand ich jetzt aber ganz toll. Wenn's gut ist, dann sagen die wenigstens was und wenn's blöd war, dann melden sich ein paar.
Klassiker. Deswegen, ja, mehr loben, generell wichtig bei allem. Ja. Immer schön die positiven Seiten und dann vielleicht ein bisschen Kritik dazu, am besten konstruktive und dann wieder loben.
Ja, wir sind auch sensibel, ne? Wir brauchen auch mal ein bisschen Streicheleinheiten.
Auch wenn ihr unsere Gesichter jetzt nicht sehen könnt, bei Podcasts und so. Aber ihr könnt ja auf das Anzeigebildchen der Episode gucken. Da ist zumindest ein Bild von mir und ein Bild von dir drauf. Und dann wisst ihr endlich, wer hier redet und dass wir definitiv keine Hasen sind.
Also ich bin auf keinen Fall. Ich bin der Grauhaarige.
Jetzt müsste ich gerade überlegen, ob ich gefärbte Haare habe, aber die werden dann eh blond und nicht grau. Ich bin der andere übrigens auf dem Bild. Falls ihr es noch nicht wusstet, ich bin der eine, der da immer drauf ist. Also ich habe vorhin auch schon gesagt, dass ich schon gesagt habe, aber ich sag's nochmal. Immer noch eine Ebene tiefer. Du hast ja so breit gefächerte Interessen und Fähigkeiten, weil du bist halt irgendwie Texter, du bist Radiosprecher, du bist PR-Berater, du bist Lektor, du bist über dein Studium da, Sportmusik auf Lehramt, warst du pädagogischer Assistent? hast du gesagt?
Die pädagogische Hilfskraft war ich an einer Grundschule in Berlin für 10 Jahre.
Aber wie passen da Games dann rein? Also wie kann man so viel machen und dann trotzdem irgendwie sich für Games entscheiden?
Ich habe mit Games angefangen, da war ich, glaube 18, da habe ich meinen ersten Computer gekauft. Das war ein Texas Instruments TI-99-4A. Sagt dir wahrscheinlich gar nichts, ne?
Das ist so ein Taschenrechner.
Nee, das war die Zeit, wo die ganzen Heimcomputer gerade angesagt waren. Der Spectrum und Schneider Amstrad und wie die alle hießen. Und Texas Instruments hatte auch einen Heimcomputer gehabt. Der lief mit im erweiterten Basic. Und da habe ich meine ersten Programme für geschrieben gehabt und mir dann vom ersten Civi-Geld gleich einen 64er gekauft und dann einen Amiga. Und ich habe eigentlich immer gezockt. Also das war so meine Leidenschaft neben der Musik. Ich habe mit 14 angefangen, Bands zu spielen und habe mit 18 das Zocken angefangen. Und das habe ich beides bis heute nicht aufgehört.
Ich fühle mich da angesprochen. Bei mir war es mit den Jahren ein bisschen anders. Ich glaube, ich habe ein bisschen früher angefangen mit Videospielen. Ist das vielleicht so ein Ding auch, dass man so, weißt du, man ist auf der einen Seite ist man so der nicht systemkonforme Punkrocker, der in Bands spielt, und auf der anderen Seite ist man dann dazu auch noch der Nerd, der ist, man nimmt einfach alles mit. Das ist komplett, ja, das ist Systemkritik und Rebellion in Bestform. Ja, Rock'n'Roll und Videogames. Aber trotzdem finden sich beide gegenseitig uncool. Und erst heutzutage kannst du beides machen und akzeptiert werden.
Ja, das war vor allen Dingen, als ich früher in Bands gespielt habe und dann erzählt habe, ich mache auch noch Musik für Videospiele, dann war ich wirklich ja doof, ne? Ja, ich ist immer wie so Videospiele. Wie kannst du Musik für Videospiele machen? Wir haben bald wieder einen Gig, komm mal lieber im Proberaum. Also, Videospiele interessiert doch kein Mensch, das ist doch Kinderkram. Mittlerweile hat sich das wirklich grandios geändert. Als ich damals angefangen habe mit Musik für Videospiele, wie gesagt, 93, das war wirklich eine überschaubare Zahl von Menschen, die das gemacht hat. Und der Rest fand das eklig. Also das wollten die Leute mit der Zange nicht anpacken. Und inzwischen ist es ja genau andersrum. Das ist das große Geld zu holen und Musik für Videospiele, das machen die großen Studios und Orchester und all sowas. Und da kommst du als kleiner Krauter gar nicht mehr gegen an. Aber damals war das wirklich so eine Goldgräberstimmung. Mach du einfach mal. Und ich hatte dann ja wirklich zum Teil 10 Aufträge im Monat gehabt aus ganz Europa und so, weil es hat einfach keiner gemacht.
Ja, außer dir halt in dem Moment.
Ja, aber krass, außer mir in dem Moment. Das hat sich einfach so rumgesprochen. Ne? Ja, der hat doch die Musik gemacht und dann riefen Leute aus England an, vom Psygnosis oder sonst irgendwas. Wir haben gehört, du hast die Musik zu dem Spiel gemacht, kannst du für uns eben mal was machen? Und da wurde so rumgereicht. Das ging ganz automatisch. Also das war wirklich eine klasse Zeit.
Spielst du eigentlich lieber Konsole oder lieber PC?
Konsole.
Ist jetzt mal gerade so ein kompletter Bruch, aber irgendwie dachte ich, das interessiert mich jetzt gerade mal.
Ja, aber das ist keine Glaubensfrage bei mir, sondern mein PC, den brauche ich einfach zum Schreiben und für die Musik und so. Und ich will den nicht mit irgendwelchen Spielen vollknallen. Weil du kennst ja selber, wenn du es ein halbes Jahr gemacht hast, und ich habe also in meiner Blütezeit als Spieletester, wo ich für 4-5 Sender gleichzeitig gearbeitet habe, im Jahr, ich schätze mal, 6.000 bis 8.000 Spiele gekriegt oder sowas, ne? Zum Testen. Ja, so 5.000, 6.000 waren das schon.
Hast du die auch alle durchtesten können? Oder
nein,
wie hast du das gemacht?
Die
sind gewürfelt und
ich bin einfach
Steine
bemustert worden. Die Publisher haben mir einfach die Spiele geschickt hinterher, ohne dass ich die bestellt hatte. Da kamen im Monat dann 100, 200, 300 Spiele oder so und die standen dann da. Und da habe ich vielleicht 10 von gespielt und der Rest wurde dann eingeschweißt im Keller verstaut. Ich habe dann viele verschenkt und so. Und ich hatte mal Besuch aus den USA wegen der Musikgeschichte. Das waren zwei Leute, die ein Musikprogramm bei mir vorgestellt hatten. Ich teste ja auch viel für so Studiokram, so Studio-Hardware und Software. Und da kamen wir irgendwie auch auf Spiele zu sprechen. Und einer sagte mir, er sucht ein ganz spezielles Spiel aus den 90er Jahren. Sag ich, ja komm, ja, gucken wir mal. Vielleicht habe ich es im Keller. Und die beiden kamen runter, blieben stehen, guckten 5 Sekunden. Dann sagt der eine nur, this must be paradise. Also die waren da wirklich völlig von Socken, als sie da die zigtausende von Spielen sah. Ich sag, Leute, bedient euch, nehmt sie alle mit. Aber inzwischen ist mein Keller leer. Also ich habe ein paar hundert aufgehoben, der Rest ist weg.
Ich wollte gerade sagen, wir können ja mal irgendwann einen Direktvergleich machen zwischen Marek von der USK und dir. Also wer das größere Archiv hat. Aber da hättest du wahrscheinlich mithalten können.
Ja, hätte ich wahrscheinlich mithalten können, aber ich habe letztes oder vorletztes Jahr war es, glaube ich, einem Kollegen noch gesagt, hier komm, ich habe meine letzten 5000 PC-Spiele noch im Keller. Entweder ich schmeiß die weg oder du holst sie dir ab. Und dann kam er vorbei, ist lustigerweise mit Beifahrerin, mit dem Golf und in der Vorstellung, er könnte die alle reinkriegen. Die waren noch nicht mal, die waren nur noch in CD-Hüllen. Am Ende fuhr die Beifahrer mit der Bahn nach Hause und der Golf war bis unter das Dach vollgepackt, selbst auf dem Beifahrersitz mit CD-Hüllen. Und seitdem ist bei mir sehr überschaubar, was ich noch habe.
Die Frage, was der jetzt damit macht, aber gut.
Ich weiß es nicht. Aber ich hätte sie sonst weggeschmissen.
Das Spielmuseum offen. Ja gut, ich meine.
Er ist ein Sammler gewesen und er hat sich drüber gefreut über den ganzen alten Kram. Da waren zum Teil noch Spiele wirklich aus den frühen 90ern dabei, die ganzen LucasArts-Sachen und so. Ich habe ein paar aufgehoben für mich, aber.
Ich wollte gerade sagen, und die hast du nicht behalten? Also die, das wäre ja was, wo ich sage, das kann man noch so einfach aus Kultstatus behalten. Hast du ein System gehabt, nachdem du sagst, ich behalte jetzt, oder hast du einfach aus jedem Stapel irgendwie 10 gegriffen und den Rest weg und dann wieder die nächsten 10?
Nee, ich habe da schon geguckt, dass die Klassiker habe ich behalten, aber der Rest ist alles weg. Aber ich habe auch deswegen, ich hatte ja auch nie jetzt einen PC, auf dem ich richtig spielen konnte, also anfangs ja, später nicht mehr, deswegen habe ich, wenn es geht, immer die Konsolenversion getestet. Ich habe ab und zu mal ein PC-Spiel laufen gehabt, aber auf meinem jetzigen PC ist nur noch der Flugsimulator drauf, ansonsten gar keine Spiele.
Du meinst der von damals Valentinstag 1900, was war das?
93? 95? 93. Nee, der aktuelle, der ist drauf.
Ach so, na, der ist ja nicht so groß. Wie viel Gigabyte hat der?
300?
Nee, warte mal, Terabyte mehr. Schon?
Ich weiß es gar nicht. Einige 100 Gigabyte oder so. Also Festplatten habe ich hier genug dran hängen, weil ich kennst das ja, wenn du viel mit Sounds machst und so, dann brauchst du Platz ohne Ende an.
Das kommt ja, das ist mit der Musik dann wahrscheinlich nochmal dazu. 1 Milliarde Plugins irgendwie. Und Terabyte voll mit Programm und sonst was.
Ja, das ist wieder der Vorteil, dass ich auch halt für Amazona.de schreibe. Ich weiß nicht, ob du die Plattform kennst. Größte Studio- und Musikerplattform in Deutschland oder Europa sogar, glaube ich, was Testen angeht. Und für die teste ich jede Woche Software und Hardware und hat dann auch den Vorteil, dass ich viele Sachen kostenlos kriege. Auch Plugins und die Digital Audio Workstations und so weiter. Also wirklich Programme, die richtig sonst was kosten würden. Die kriege ich dann zum Testen. Und deswegen ist mein Rechner da auch schon ziemlich am Anschlag, was die Kapazitäten angeht.
Verständlich. Und die kannst du natürlich nicht auf einer Konsole testen. Deswegen ist also dein Rechner jetzt auf einmal ist auch die Erklärung da. Der Rechner ist voll mit Musikkram und alles, was man auf Konsole spielen kann, spielst du auf Konsole.
Ja, um den Rechner auch nicht zu zerschießen.
Verständlich. Hast du dich selber verändert so im Laufe der Zeit, was so deine Vorlieben für Spiele angeht? Also kannst du sagen, so irgendwie damals 93 fand ich Simulation total toll und Sachen mit Sport und jetzt 2018 finde ich 2D-Text-Adventure viel geiler oder?
Ich habe tatsächlich mal Text-Adventure ganz toll gefunden. Schon allein aus der Tatsache, dass es damals gar nichts anderes gab als Text-Adventure, als ich angefangen habe. Auf meinem TI-99 4A, da gab es ein Modul, da war ein Adventure drauf, nur mit Text, weil Grafik gab es da noch gar nicht. Ja, der Opa erzählt wieder vom Krieg, ich weiß.
Also ich hab auch den Amiga 500 von meinem Vater zu Hause gehabt. Das war spaßig, wobei der hat ja schon Grafik. Also.
Ja, weil du sagtest ja vorhin auch, du hättest mit dem Spielen ein bisschen eher angefangen, aber ich konnte ja gar nicht eher anfangen, weil vorher gab es nichts.
Auch wieder
ein Spielen, ne? Also wann ging das los? Anfang der 80er, ne? War das, glaube ich, Ende der 70er, war so die große Heimcomputerzeit. Da kamen so die ersten Spiele auf.
Und kam man dann, ich überlege gerade, wann der große Atari-Boom war. Gibt es auf jeden Fall eine großartige Doku auf Netflix zu, die heißt Atari Game Over. Ja. Quasi der Boom und dann, warum E.T. schuld daran ist, dass Videospiele dann auf einmal total müllig waren.
Ja. Ja, den Atari habe ich auch noch hier stehen, die Konsole.
Ich schmeiß ja nichts weg. Jetzt, wo du es sagst, ne, die Forschung, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass du ja gar nicht vor einem bestimmten Alter damit anfangen konntest, einfach weil es nicht existiert hat. Ich dachte ja. So, ah, voll cool, weißt du, ich habe irgendwie mit 7 oder sowas habe ich schon, ich glaube, als ich 7 war, kam Ocarina of Time raus. Ich habe vorher schon gespielt. Ich hatte ja schon ich hatte sogar ein NES, glaube ich.
Ja, das könnte hinkommen.
So, und bei dir, das habe ich gerade komplett irgendwie geistig, das geht ja gar nicht, das war gar nicht da. Nee. Also, das musst du dir mal vorstellen. Das ist so wie Leute, die heutzutage aufwachsen und sagen so, wie, du hattest kein Google, als du auf dem Gymnasium, also ich schon, aber du nicht, also auf der Oberschule warst. Du hattest, glaube ich, nicht mal Internet, als du auf der Oberschule warst.
Nee.
Oder ein Computer auch nicht, also so, was?
Nee, auch kein Computer, nee.
Wie, du musstest deine Vorträge selbst schreiben.
Meinen ersten PC habe ich, glaube ich, 87 gekauft oder so. Und da war, weiß ich noch, da war die große Frage, soll ich mir eine 10 Megabyte oder 20 Megabyte Festplatte kaufen? Weil die 20 Megabyte Festplatte, die kostete irgendwie einige 100 Mark mehr damals. Megabyte, nicht Gigabyte oder so, ne?
Ja, nee, muss man dazu sagen, Megabyte ist die Frage, ob lieber noch eine Hardware-Erweiterung oder doch ein Auto.
Ja, du musst dir mal die Preise angucken, was damals gerade Speicher gekostet hat. Der wurde ja kilobyteweise verkauft und hat richtig Geld gekostet.
Bist du noch zum, wie so ein Fleischer, du bist zum Speicherfleischerer, zum Speichermetzger, der sogenannte RAM-Metzger, ja, da ist man hingegangen und hat gesagt, oh, ich hätte gern 10 Kilobit da von dem Roten bitte, und dann schneidet der dir von so einem RAM-Block einfach sowas ab. So alles noch modular zum Zusammenstecken. Oh, weia, nee, da bin ich froh, das nicht mitbekommen zu haben, wobei ich mir, glaube ich, auch ganz interessant, so die Entwicklung natürlich mitzukriegen über Zeit, aber den Luxus zu haben, zumindest zu sagen, so ich konnte, also die ersten Spiele, an die ich mich erinnere, die waren schon bunt zum Teil, ja, und hatten richtigen Sound und nicht nur irgendwelche Chainsaw-Synthi-Sounds, die eigentlich quasi nur Noise waren.
Ja, das, so waren meine ersten PC-Spiele dann auch, für die ich Musik gemacht habe. Das war noch mit Soundblaster-Karten und .ROL-Dateien und so weiter und Soundblaster-Gefieper und sowas. Also sehr kompliziert.
Es ist theoretisch, ne, am Anfang hat das ja nichts mit Melodien zu tun. Das waren ja einfach nur verschiedene hochgepitchte Geräusche, die irgendwie, ja, dann plötzlich daraus wurden Explosionen oder Rhythmen zumindest.
Ja, war beim Amiga ja nicht anders, ne? Also, was du da mit den 4 Spuren machen konntest am Anfang, das war ja auch nicht so berauschend.
Wie bist du da rangegangen, wenn du so einen Song geschrieben hast? Ich meine, wenn du halt selber Musiker warst und du sagst, du hast auch in Bands gespielt und hast halt eben auch Klavier gespielt, hast du ja durchs Klavierspielen, denke ich mir zumindest immer, hat man ja ein ziemlich großes theoretisches Wissen. Also alle Pianisten, die ich so kenne, haben immer super viel Ahnung von Musiktheorie. Aber die bringt dir ja dann gar nichts, wenn du das nicht umsetzen kannst. Also ich meine, du kannst ja nicht wirklich Noten schreiben oder Melodien schreiben. So,
also es bringt ja schon was. Es bringt ja schon was, wenn du so ein paar Grundtechniken drauf hast. Und ich habe ja durch mein Studium von der Musikwissenschaft, da war auch ein sehr großer praktischer Teil mit dabei. Also du musstest Komposition war mit dabei, du musstest also wirklich auch Sachen schreiben, Sonatenhauptsatzformen schreiben und so weiter, war viel Gehörbildung mit dabei, Musikanalyse und viel Musiktheorie, du wusstest, wie ein Quintenzirkel funktioniert, und das macht die Sache schon einfacher, wenn du komponierst. Also man kann nicht sagen, ich hatte Kollegen, auch berühmtere Kollegen, die stolz darauf waren, dass sie keine Noten lesen konnten, das geht eine Weile gut, aber wenn du die Sachen wirklich gut machen willst, glaube ich, dann ist es schon gut, wenn du weißt, wie ein Stück funktioniert, wie es aufgebaut ist, wie du bestimmte Effekte erzielen kannst und so. Also das hat schon geholfen.
Ich meinte jetzt auch nicht im Sinne von, wenn du halt Soundtracks für Spiele machst, wo dann wirklich auch Musik im eigentlichen Sinne entsteht, sondern gerade so für ältere Spiele, wo man eben so krass limitiert ist, dass man eben nicht sagen kann, ey, ich mache jetzt hier voll das geile orchestrale Stück, weil geile orchestrale Stücke kann man nicht übersetzen in die Games, weil das einfach leistungstechnisch oder einfach vom Soundchip nicht geht.
Das hättest du mal damals den Produzenten sagen sollen. Also, ja, hallo Erik Simon, ich erinnere mich an meine Talion-Zeit. Ich weiß nicht, sagt der Name Erik Simon noch was? War der Produzent, also der Chefentwickler bei Talion, mit dem haben wir Ember Moon und Lionheart und diese ganzen Geschichten gemacht. Und von ihm kam dann immer, das muss so klingen wie, was weiß ich, Krieg der Sterne, das Orchester am Anfang. Das war ihm egal, ob das ein Amiga war oder so. So sollte das klingen. Das war so das Ziel. Wie ich das erreiche, war das war dann nicht sein Problem. Sagt, das ist deine Sache, du bist der Musiker, nicht ich, mach mal.
Und wie hast du das denn gemacht? Also ich meine, dass du es natürlich nicht so übersetzen kannst, dass du sagst, okay, na klar, wir nehmen jetzt ein Orchester auf und das geht jetzt ans Spiel rein und das wird dann da als MP3 abgespielt.
MP3 gab es ja nicht.
Deswegen, ja, nee, das, aber wie hast du dann einen Workaround gefunden, mit dem sowohl du als auch der Chef zufrieden waren?
Ja, du musstest halt, du musst ja auch überlegen, damals gerade beim Amiga, die Spiele, die kamen ja noch auf Diskette raus, und du hast als Musiker ein Spiel, das, je mehr Disketten es brauchte, desto teurer wurde es. Also ich glaube, 2-3 Disketten, das war schon das Maximum. Diskette 880 Kilobyte, du hast als Musiker 200-300 Kilobyte gehabt, ne? Und damit musstest du auskommen für 20 Stücke und für 7000 Geräusche oder so. Da musstest du halt vorher vorsichtig samplen und sehen, dass du die richtigen Loop-Points findest, damit das nicht zu lang wird. Und wenn das Stück am Ende 10 Kilobyte groß war, dann war es schon eine tolle Geschichte, wenn die Entwickler dann erlaubt haben, dass du das dann unterbringen kannst. Das war immer ein Riesenkompromiss, ne? Und viel Vorstellungskraft. Ich meine, die Leute, die kannten damals ja auch nichts anderes. Insofern galten solche Sachen wie bei Lionheart, also ich weiß, da waren Reviews, die hieß, oh, orchestraler Soundtrack. Ich meine, wenn du das heute hörst, denkst du, was ist denn das für ein Gefieper? Aber damals war das orchestral.
Abgefahren. Müsste man vielleicht auch einfach mal wieder reinhören. Wobei mittlerweile ja Chiptune und diese ganzen 8- und 16-Bit-Sounds, wobei das ja auch schon wieder Next Level ist, ne? Das ist ja mit dem, worüber wir gerade geredet haben, gar nicht mehr vergleichbar. So ein 16-Bit-Soundtrack, das ist ja dann wirklich schon orchestraler Soundtrack. So, warte mal. Aber hat ja auch so eine kleine Renaissance erlebt, ist ja mittlerweile auch wieder irgendwie moderner geworden. Gibt ja auch genug Leute, die wieder richtige Synthesizer und Steckmodule und auf der Bühne hin und her verkabeln und so eine Dinger basteln und das geil finden, anstatt alles digital zu machen. Ja, heutzutage alles, wie gesagt, ein bisschen anders, bisschen moderner, so wie eben auch die Spiele. Hast du denn eine persönliche Meinung oder auch eine wissenschaftlich fundierte Meinung von mir aus, wie sich so Spiele verändert haben über die Jahre, als jemand, der ja jahrelang Spiele getestet hat?
Du meinst abgesehen von der technischen Seite?
Ja, also von der technischen Seite, ich meine, ist klar, es sieht alles immer besser aus, es klingt alles immer besser, es sieht alles realistischer aus, es läuft mit 1 Milliarde Frames pro Sekunde. Ja, sondern wirklich eher so vom Inhalt, von den Stories, ob andere Geschichten erzählt werden, ob Geschichten anders erzählt werden oder ob das theoretisch eigentlich auch immer alles nur noch die Heldenreise ist. Also für alle, die es nicht wissen, sag ich auch einer meiner Lieblingssätze, ne? Für alle, die es nicht wissen, die Heldenreise so quasi die Standard-Story, um eine Geschichte zu erzählen. Eigentlich kann man so gut wie jedes RPG auf diese Grundgeschichte in ihren, ich glaube, 8 oder 10 Stufen hat die zurückführen und dann muss man einfach nur die Charaktere austauschen und dann passt das.
Ja, das ist auch die Sache, ne? Wenn du wirklich lange dabei bist, wie ich jetzt, also fast 30 Jahre, dann stellst du auch fest, dass sich eigentlich nicht mehr viel Neues getan hat in letzter Zeit. Ne? Das ist alles eine Wiederholung von dem, was irgendwann schon mal da gewesen ist. Und auch wenn die Leute immer so tun, als wäre es was Tolles, dann denkst du auch, das Spiel habe ich schon 1000 Mal gespielt. Das brauche ich jetzt nicht nochmal zu haben. Also die Begeisterung nimmt mit der Zeit auch ab. Ne? Das bemerke ich bei mir auch, dass es immer weniger Spiele gibt, die mich wirklich interessieren. Das ist so ein bisschen dieser Pralinenfabrik-Effekt. Also Leute, die in der Pralinenfabrik anfangen, stopfen sich in die ersten 3 Tage voll, weil sie dürfen, danach können sie das Zeug nicht mehr sehen. Und so ähnlich ist es auch, wenn du 30 Jahre lang Spiele getestet hast. Die Begeisterung für Spiele ist immer noch da, aber die Begeisterung dafür, dass ein Spiel jetzt ganz besonders toll ist, die lässt nach. Also die wirklich guten Spiele, die mich noch begeistern, werden immer weniger.
Ja, mein Gedanke ist leider gerade kurz abgeschweift, weil ich an einen Kollegen denken musste, der arbeitet bei PG, also bei Procter & Gamble und füllt so alle möglichen Deodorants und Shampoos und sowas ab. Und ich dachte mir so, duscht der dann auch nicht mehr? Oder? Aber das glaube ich, also ich glaube, der Pralineffekt, ist nicht auf alles anwendbar, Gott sei Dank.
Das nicht, aber man gewöhnt sich auch ein bisschen dran. Aber jetzt mal, um auf deine Frage zurückzukommen, wie die Spiele sich verändert haben. Also die Spiele versuchen natürlich durch die technischen Gegebenheiten auch immer mehr den Film nachzueifern. Und das heißt, dass die Geschichten, die erzählt werden, doch mehr Tiefgang haben und dass man sich mehr Zeit dafür nimmt, die Figuren auszuarbeiten und interessanter zu gestalten. Dass es einfach mehr drumherum gibt und die Welten lebendiger werden. Aber grundsätzlich sehe ich eigentlich noch nicht mal so, dass die Spiele sich so sehr geändert haben gegenüber früher. Mein Lieblingsspiel seit 30 Jahren ist immer noch Rally Speedway auf dem VC64.
Und das hat nicht mal eine Story.
Das hat noch nicht mal eine Story, nee. Das haben wir nächtelang gespielt. Einfach nur, weil es Spaß machte, Strecken zu bauen und dann irgendwo in irgendwelche Vorgärten zu schlittern. Ich weiß nicht, was uns daran so begeistert hat früher, aber ich habe kein Spiel mehr so gesuchtet wie das.
Es sind ja manchmal auch die simpelsten Ideen, die einfach super effektiv werden. Genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel an so kompetitive Spiele denke, also sei es ein League of Legends oder ein CSGO, was ja technisch gesehen auch eigentlich jede Runde das gleiche ist. Ne? Du hast jede Runde das gleiche Objective, irgendwie töte alle Gegner oder nimm Bereich XY ein. Und das Einzige, was sich verändert, sind halt gewisse Taktiken, auf die man dann wie man agiert und wie man reagiert auf das, was passiert. Aber im Kern ist es eigentlich dasselbe. Und trotzdem gibt es Leute auch wie mich, die haben tausende Stunden in diesen Spielen und die werden auch noch weitere 1000 Stunden einsortieren, obwohl es keine Story gibt und man die Story selber macht. Aber würdest du dann mittlerweile sagen, dass Spieletesten für dich nur noch ein Job ist oder ist es trotzdem irgendwie noch so eine Passion?
Ja, aber eine Passion, die ich eigentlich mehr noch inzwischen mehr hobbymäßig pflege. Also ich mache es, wie gesagt, nicht mehr jede Woche. Muss ich auch nicht mehr, weil ich mich dann doch so ein bisschen totgelaufen habe bei dieser ganzen Geschichte. Und ich mache es auf meinem Gamecheck-Guru-Seite für mich selber noch so ein bisschen, auch in meinem Podcast. Und für den SWR3 mache ich das. Aber ansonsten, ja, ich mache es immer noch gerne, aber ich möchte es jetzt nicht mehr 5-mal in der Woche machen müssen.
Verständlich, ne? Irgendwann stumpft man dann noch ab und macht sich dann wahrscheinlich, wenn dann doch mal irgendwie eine Perle wieder, also eine Perle kann ja auch jeder für sich selbst definieren, irgendwie eine Perle vorbeikommt, macht man sich die am Ende kaputt, weil man so abgestumpft ist. Hast du denn A, einen Titel, der in den letzten, weiß ich nicht, 5 Jahren oder von mir aus auch 10 Jahren, wo du sagst, der war doch mal wieder richtig gut? Oder hast du auch generell irgendwie Titel, auf die du dich freust? Also wenn du weißt, da kommt ein neues Installment aus Reihe XY oder da kommt ein neues Spiel aus Genre, was weiß ich was, wo du sagst, da freust du dich dann trotzdem noch irgendwie drauf?
Ja klar, also ich habe gerade wieder meine Highscore-Liste für 2021 gemacht, meine Highlight-Liste und wollte mal gucken, was da an großen Titeln kommt. Da sind wirklich einige dabei, auf die ich mich freue, auf das neue Horizon, ne? Horizon Zero Dawn, da gibt's jetzt, kommt dieses Jahr ein neues raus, da freue ich mich tierisch drauf zum Beispiel, finde ich toll. Das habe ich auch durchgespielt mit allen DLCs, die es gab und sonst irgendwie. Oder was ich immer wieder rauspacke, ist Elder Scrolls, diese Geschichten. Also wenn es da was Neues gibt, das spiele ich auch wieder gerne. Oder solche epochalen Action-Rollenspiele wie Witcher oder sowas ähnliches. Wenn sowas kommt, das finde ich super. Aber wenn jetzt die 200. Auflage von FIFA kommt, dann, naja, FIFA halt, ne? Ist nicht mein Ding.
Hat auch die Käuferschicht, würde ich jetzt sagen. Also hat auch das Käufertum, aber ja gut, meins persönlich ist es auch nicht. Aber ich gucke auch privat keinen Fußball, dementsprechend werde ich einfach auch den, weiß ich nicht. Also so, weißt du, dann spiele ich lieber ein Mario Strikers Charge, hieß das, glaube ich, was so ein bisschen arcadiger ist, wo nebenbei Bälle explodieren und Leute in Flammen aufgehen und grüne Panzer durch die Gegend flirren. Ja, ist auch Fußball. Fußball ist Fußball, egal ob was explodiert oder nicht. Aber für mich darf es auch gern mal knallen. Ja, okay, also bei dir ist es das Genre, was für dich quasi das ist, worauf du dich am ehesten noch einschießt, sind also wirklich diese riesen großen Open-World-Bombast-Cinema-Dinger.
Ja, also ich habe zum Beispiel dieses Ghost of Tsushima habe ich gerne gespielt, ne? Oder Last of Us habe ich auch von Anfang bis Ende in einem durchgespielt gehabt, weil ich die Geschichte einfach toll fand und wie die Figuren sich entwickeln, da steckt was hinter. Aber solche Sachen, gerade so die Sachen, die sich immer wiederholen, diese Ubi-Formel zum Beispiel, die Spiele. Ach nee, also Far Cry 6 kommt dieses Jahr. Wird wahrscheinlich dasselbe sein wie Far Cry 5, 4, 3, 2 und 1. Und solche Geschichten, die gucke ich mir 5 Stunden an, dann denke ich mir, nee, brauche ich nicht.
Reicht ja vielleicht im Groben auch. Ich meine, klar, die Leute, die es spielen wollen, die können sich dann auch ein von Ubisoft 3 Stunden lang gemachtes Video angucken, wo erklärt wird, was die einzelnen Feinheiten sind. Und das ist auch vollkommen fein, wenn die das abfeiern.
Ja.
Aber ja, ich verstehe das. Aber gut, so, das ist ja das Schöne an Videospielen, wie auch in jedem anderen Medium überhaupt, ne? Jedem Tierchen sein Pläsierchen, um jetzt mal einen Kollegen von mir zu zitieren. Irgendwie für alle ist immer was dabei und je größer die Spielebranche an sich wird, umso mehr werden auch noch die kleinsten Nischen, von denen wir gar nicht wissen, dass es sie gibt, abgedeckt. Und das vor allem natürlich auch nicht nur durch die großen Studios, sondern auch so durch die Indie-Studios. Hast du da in die Richtung auch getestet oder bist du eher so bei den größeren Namen?
Nee. Ich gerade bei den Indie-Titeln gucke ich immer wieder mal, was sich da Neues tut. Und das ist ja auch eine Ecke, die sich in den letzten Jahren ganz toll entwickelt hat. Und von der, da wird auch noch viel Großes kommen, weil die Indie-Studios sich inzwischen doch so ein bisschen vergrößert und selbstständig gemacht haben und auch selbstbewusster geworden sind. Und was da in den letzten Jahren gekommen ist, das finde ich wirklich beachtlich. Weil da ist auch so ein bisschen noch dieser Aufbruchgeist von früher drin, ne? Wo die großen Studios, weil die einfach so viel Geld reinstecken, die können sich einfach nicht leisten, da irgendwie einen Flop zu produzieren, sagen die Indie-Studios, ich habe einfach eine tolle Idee und ich habe eine Botschaft, die ich rüberbringen will und das machen wir jetzt einfach. Und deswegen sind die oft viel interessanter, grafisch nicht so anspruchsvoll, aber inhaltlich viel interessanter als die großen Titel.
Muss ja auch grafisch nicht, also ich meine, es gibt so viele Titel, also wenn ich jetzt zum Beispiel an Hyper Light Drifter denke, ne? Das ist grafisch, ich finde das wunderschön, aber so super anspruchsvoll ist das grafisch nicht. Oder hier Hades, weiß gar nicht, wie es richtig ausspricht, ist jetzt auch pixelartig unterwegs, ist auch ein super Spiel. Ja. Auch eine total, wie heißt denn, so ein Roguelike-Game, total einfache Spielmechanik, mit einer geilen Story nebenbei, ein paar coole Gimmicks eingebaut und fertig ist. Und dadurch, dass du heutzutage trotzdem irgendwie dein Spiel auch an den Mann bringen kannst, ohne direkt einen großen Publisher im Nacken zu haben, also im Nacken jetzt tatsächlich sogar vielleicht negativ gemeint, indem du einfach eine Crowdfunding-Aktion zum Beispiel startest, ne? Irgendwie so ein Kickstarter oder so ein Indiegogo, ne, wie heißt es? Egal, man kennt
es. Ich weiß, was du meinst.
Darüber quasi auch schon gucken kann, hat man denn irgendwie einen Markt, wo man das überhaupt hinbringen kann und da eine gewisse Sicherheit hat, aber gleichzeitig irgendwie trotzdem diese Freiheit hat zu sagen, okay, wir machen jetzt erstmal, wie wir wollen, ja? Und wir müssen uns nicht an irgendwelche Regeln von einem Publisher oder einem großen Entwicklerstudio halten und wir müssen uns auch nicht an die Regeln halten, die uns nicht die Gesellschaft, aber so die Spieler- und Spielerinnen-Gesellschaft quasi aufschreibt mit dem, was sie so normalerweise kaufen. Sondern man kann einfach so ein bisschen Punkrock und ein bisschen Rock'n'Roll einfach so sein Ding machen. Und da kommen dann großartige Spiele raus.
Ja, wenn ich mal überlege, die Spiele, die ich früher noch in den Amiga-Zeiten und in den frühen 90er, Mitte der 90er gemacht habe, wo ich noch aktiv dran beteiligt war, wir hatten da alle Freiheiten. Das war ein Team von 4, 5 Leuten und irgendjemand hat dann das Geld rangeschafft und dann wurde einfach gemacht und da hat uns keiner reingequatscht. Da hat keiner gesagt, nee, so geht das aber nicht und das kauft ja keiner und so. Das kam dann so Anfang, das habe ich zum ersten Mal mitgekriegt bei Ascaron, als ich für die mit Sacred angefangen hatte und wo plötzlich 20 Marketingleute da standen und gesagt haben, nee, die Musik können wir nicht machen, das will der Kunde nicht und das war fürchterlich. So konnte man nicht mehr richtig arbeiten, es hat keinen Spaß mehr gemacht. Und so sind die heute Indie-Studios, denen quatscht keiner rein, die machen ihr Ding, das finde ich fantastisch.
Ich meine, es gibt ja auch schon Aktionen von großen Studios, die dann vielversprechende Indie-Studios reinnehmen. Mhm. Da wäre für mich, also ich weiß von EA zum Beispiel gibt es, glaube ich, so ein Tutorenprogramm, unter dem, wenn ich mich recht erinnere, A Way Out entstanden ist, was ja auch eigentlich von einem Indie-Studio, von einem kleineren Studio zumindest kam. Mhm. Und die dann da in dieses, ich war sogar auf der EA Play damals, auf der E3, ich habe es vergessen, unter diesem EA-Banner quasi gesagt haben, yo, ihr seid ein vielversprechendes kleines Indie-Studio, wir würden euch mal unter unsere Fittiche nehmen. Das sehe ich auch so halb positiv, halb negativ, weil natürlich ist zum einen geil zu sagen, oh wow, wir können unser Ding weiterhin machen, wir haben aber jetzt ein großes Studio im Rücken, die uns supporten können. Allerdings weiß man natürlich da auch nicht, wie weit redet Mr. EA da rein und sagt, jo, eure Idee ist an sich ganz niedlich, funktioniert aber nicht, weil wir machen jetzt Battlefield draus. Ist jetzt halt so.
Ja, und oder die sagen zwischendurch auch, nee, gefällt uns doch nicht mehr und tschüss, wir ziehen die Gelder wieder raus. Oder die sagen hinterher, war toll, wir übernehmen euch jetzt und ihr könnt euren Laden zumachen, wir behalten den Namen und all solche Geschichten. Also gerade die großen Studios sind ja da nicht so zimperlich mit solchen Methoden.
Deswegen muss man gucken, wie es passt und einfach irgendwie aufs, ohne einen tieferen Einblick zu haben, weil ich habe den jetzt tatsächlich einfach nicht, ne, muss ich an der Stelle ganz ehrlich sagen, einfach aufs Beste hoffen und positiv bleiben. Oder vielleicht hoffen, dass sich die kleinen Studios eben auch ohne Support von größeren Firmen, eben durch den Support der Community, der Leute, die von Anfang an backen und quasi supporten, über Wasser halten können und dann quasi so ihr Spiel rausbringen. Und dann kommt irgendwann PewDiePie und spielt's einmal und für den deutschen Markt spielt's Gronkh einmal und bumm, ja, hast du Daedalic quasi eigenhändig als einzelne Person gerettet und die sind mittlerweile so groß, dass die selber schon Spiele von anderen Leuten publishen. So kann es nämlich auch gehen.
So kann es gehen, ja. Es ist auch die Frage, ob das Indie-Studio dann noch ein Indie-Studio ist, wenn EA die Hand drüber hält, ne? Dann ist es eigentlich kein Indie-Studio mehr.
Technisch gesehen nicht mehr, ne? Das ist, ja, da, wie gesagt, da müsste man dann tiefere Einsichten haben, um zu wissen, was genau da jetzt die Machenschaften sind, die da so hinter den Kulissen passieren, aber das, da kann ich jetzt persönlich nur mutmaßen. Worüber ich auch nur mutmaßen kann, ist übrigens der Name, den du dir jetzt die Frage selber gegeben hast, weil der Gamecheck-Guru, wie kamst du eigentlich dazu? Bist du der spirituelle Spieletester? Bist du der Dalai Lama? Der Nintendo Dalai Lama? Ich wollte jetzt irgendeine Konsole mit D sagen, aber mir ist keiner eingefallen.
Der Name ist auch gar nicht mal, der ist gar nicht so alt. Der ist ja letztens erst aufgekommen. Der ist eigentlich da gekommen, als die Endungen im Web freigegeben worden sind. Und es gab plötzlich die Endung Guru. Da habe ich aber gesagt, okay, da bin ich jetzt der Gamecheck-Guru. Und ich glaube, der Gerald hatte mich mal früher aus Quatsch so genannt und da hatte ich den Namen noch im Hinterkopf gehabt, aber das war kein Titel, den ich irgendwann offiziell geführt hatte. Ich war einfach immer nur der Gamechecker.
Der Gamechecker.
So. Ja, ja. Aber Gamecheck-Guru, das hört sich jetzt so nach Heiligtum an und so. Also das war mal spaßeshalber ein Name, der zwischendurch von anderen Seiten fiel und den ich mir dann für meine Webseite und mein Programm, für mein Hobbyprogramm so gegeben habe, weil Guru plötzlich erhältlich war. Und es gab noch niemanden, der die Webseite hatte, die gamecheck.guru hieß. Da dachte ich, dann mache ich das einfach. Fand ich lustig.
Läuft.
Vielleicht ist es nicht lustig.
Würde ich genauso machen, einfach aus Prinzip. Also wenn es das gibt, so, warum nicht? Wenn man die Domain hat, weißt du, hat man die Domain notfalls, kannst du die, wenn sich irgendwann, wenn aus unseren Reihen, ja, wenn, weiß ich nicht, wenn der Dalai Lama stirbt und das Amt nicht übergeben wird und seine Seele dann durch den Äther fließt und in irgendein Kind, was gerade in der Wiege ein Nintendo 3DS in der Hand hat, reinfließt und da dann die nächste große Messias der Gaming-Welt geschaffen wird, musst du die Website vielleicht wieder aufgeben, aber bis dahin kann man dich auf jeden Fall noch finden unter gamecheck.guru. Und so findet man auch deinen Podcast, ne? Also einen deiner Podcasts, du hast ja mehrere.
Ja, ja, ich habe einen eigenen, also ich habe zwei eigene Podcasts und dann noch ein paar andere für Kunden, die ich für andere Leute mache. Aber ich habe meinen Gamecheck-Guru und meinen Soundcheck-Guru.
Haben wir ja vorhin gelernt, ne? Du machst entweder Sachen über, also wenn ihr Bock auf Audio habt, ja, verschiedene Plugins und Programme, dann seid ihr bei Matthias richtig. Und falls ihr Bock auf Videospiele habt, dann seid ihr auch bei Matthias richtig. Also prinzipiell seid ihr eigentlich bei Matthias richtig. Das ist mein Takeaway von dieser Folge. Matthias, vielen Dank. Wir haben dich geplagt, wie man so schön sagt. Deine ganzen Socials und deine Webseiten findet man, indem man Matthias Steinwachs googelt oder eben auch einfach gamecheck.guru in einen Browser seines Vertrauens eingibt. Ja, du machst es nicht mehr wöchentlich, aber auch da hört man zumindest ab und zu nochmal was von dir zum Thema Gaming.
Ja, auf meiner Webseite mache ich es eigentlich noch ziemlich regelmäßig, im Radio so 2-3 Mal im Monat. Und also ich bleibe der Spielewelt erhalten und bei der Musik bin ich gerade dabei, meine ganzen alten Sachen etwas aufzufrischen, auch mehr so als Hobbyprojekt. Was man so macht, wenn man älter wird, ne?
Irgendwann, ja, das ist die Frage, was ich dann mache, wenn ich älter werde. In VR diesen Podcast nochmal erleben, aber auf dem Holodeck und dann währenddessen mit dir durch, weiß ich nicht was.
Und ich spiele gerade
Horizon Zero Dawn spazieren.
Und ich packe gerade wieder alle meine alten Konsolen aus und spiele die alten Sachen wieder zusammen mit meinem Enkel.
Das habe ich gestern auch gemacht. Gut, ich habe jetzt zugegebenermaßen auch Mottenlarven gesucht, aber da hatte ich auf jeden Fall plötzlich wieder ein Rumblepack in der Hand. Auch wenn der N64 jetzt gar nicht so alt ist, aber daneben lag auch noch ein SNES-Controller.
Siehste, und mein Enkel hat mich letztens angeflammt, warum ich immer noch keine Speicherkarte für den Gamecube hätte, weil er immer wieder von vorne anfangen muss bei Super Mario Sunshine ist es, glaube ich.
Unpraktisch. Ja. Hatte ich lustigerweise, ich habe gestern eine in der Hand gehabt. Also no shit, ich hatte gestern wirklich so einen Gamecube-Speicher.
Ja, wie heißen die denn hier? So Ding, ich habe die gesucht, ich habe meinen ganzen Keller umgekrempelt, ich habe so viele Speicherkarten gefunden für PlayStation, sonst irgendwas, PlayStation 1, aber ich habe keinen mehr für den Gamecube gefunden und der arme Junge muss jedes Mal von vorne anfangen.
Tja, dann solltest du vielleicht mal zu GameStop gehen, ich weiß gar nicht, wenn die Folge rauskommt, dann ist ja die ganze GameStop-Stonks-Nummer schon, die ist ja jetzt schon durch, aber egal.
Die ist schon durch, ja.
Dachte ich, kleine popkulturelle Anspielung hier am Ende nochmal. So, jetzt, bevor wir uns hier komplett verlaufen, würde ich aber an der Stelle sagen, Matthias, vielen, vielen Dank.
Gerne doch.
Dabei warst. Wenn ihr mehr von Matthias wollt, haben wir euch gerade eben schon gesagt, im Internet, Google ist nach wie vor euer Freund, gamecheck.guru unter anderem auch. Und haltet ansonsten auch im Radio die Ohren offen, um mehr zu hören von Matthias Steinwachs. Und wenn ihr hiervon mehr hören wollt, dann wisst ihr Bescheid. Ihr klickt auf der Podcast-Plattform eurer Wahl einfach durch die Gegend und hört euch noch ein paar andere Folgen an. Zum Beispiel, ja, wenn es in die andere Richtung des Spieletestens gehen wollt, die großartige und auch sehr lange Episode mit Marek von der USK. Ja, ich kann jetzt hier nur noch sagen, danke Matthias, dass du da warst.
Ich danke, dass du mich eingeladen hast.
Ja, nicht dafür. Und an euch da draußen, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.
Tschö.
Game Faces, powered by Blue.